gab wirklich jahrelang die Zeiten, wo am Anfang des Monats noch nicht genug Geld drauf war, um die Gehälter Ende des Monats zu
Oh,
bezahlen.
krass.
Da habe ich aber den Mitarbeitern auch immer gesagt, ihr könnt euch doch verlassen. Ich habe dafür quasi mein Leben lang gearbeitet. Es gibt diese Reserven im Hintergrund, die ich notfalls in die Firma reingebe. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht, ne? Du kommst hierher und du bekommst ganz viel Wissen. Und du wirst dich schneller entwickeln als anderswo. Deshalb sind die Leute ja auch so nachgefragt. Also bei uns ganz oft, so eine Person arbeitet ein Jahr bei Bamboo, 2 Jahre bei Bamboo. Und dann wird die quasi für eine Stelle gehired in einem der großen Firmen, ja, für die man sonst 10 Jahre arbeiten müsste. Weil quasi die Leute dann bei Universal sagen, ja gut, eine Person, die ein Jahr bei Bamboo gearbeitet hat, hat quasi eine Ausbildung bekommen, wie als hätte die 5 Jahre in der Musikindustrie gearbeitet. Wenn die dann 2 Jahre da ist, wie als hätte sie 10 Jahre da gearbeitet. Wir sind besonders gut da drin, wenn man sagt, ich bin Künstlerin und ich möchte die Spitze erreichen, dann sind wir die Company, mit der man am höchsten die Wahrscheinlichkeit hat, diese Spitze zu erreichen.
Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias Wilinski.
Von der Musikindustrie in die Tech-Welt und zurück in die Musikindustrie. Leander Kirschner hat schon 2012, also vor fast 13 Jahren, sein erstes Label Dezibel gegründet. 2016 hat er dann bei Nesola angefangen, ein Label, was zur Universal Music Group gehört. Da hatten er und ich auch das erste Mal Kontakt, als es zum Beispiel um das BSMG-Projekt von Megalo, Ganyan Stallion und Musa ging. Anschließend ist Leander dann in die Tech-Welt gegangen. Er war bei Uber, dreimal bei Spotify und bei Amazon. Dort hat er 2021 gekündigt, um ein paar Monate später sein neues Label zu gründen, Bamboo Artists. Er hat viel Zeit und Geld investiert, konnte aber innerhalb von nicht mal 4 Jahren sehr große Erfolge feiern, unter anderem mit Chiago, 01099 und Zartmann. Im Interview geht's um seinen Weg zur Gründung, welche Leute er gerne einstellt. Übrigens könnt ihr euch jetzt gerade auch bewerben. Ich verlinke in der Beschreibung, was das Label so erfolgreich macht und welche Dinge er in der Tech-Welt gelernt hat, die auch in der Musikindustrie offensichtlich ganz gut funktionieren. Ich freue mich, wenn ihr dem Thema Takt Podcast folgt. In der nächsten Folge ist Mauli zu Gast. Ich freue mich auch, wenn ihr auf Spotify seid und eine Bewertung da lasst. Das ist ein bisschen kompliziert, aber ich erkläre es euch. Dafür müsst ihr auf die Podcast-Seite gehen, die 3 Punkte klicken, dann auf Show bewerten, Sterne auswählen, gerne 5, und auf Absenden klicken. Mein Name ist Tobias Wilinski, ihr hört Thema Takt. Viel Spaß beim Interview. Willkommen, Leander Kirschner, CEO of Bamboo Artists. Meine erste Frage, du bist mit Breakdance und dem Organisieren von Breakdance-Shows so ein bisschen in die Branche gestartet. Was ist denn so dein Breakdance-Song, der beste Song zum Breakdancen?
Cooking on 3 Burners, Feel Good Inc.
Okay. Wir starten direkt in die Anfänge, dann gehen wir so ein bisschen zu Bamboo Artists und vielleicht auch noch dazwischen, was du da alles gemacht hast, aber ist natürlich ein sehr unübersichtlicher Lebenslauf, alleine weil du halt dreimal bei Spotify warst in 3 aufeinanderfolgenden Jahren. Da muss man erstmal ein bisschen durchblicken. Aber vielleicht tun das die Leute nach diesem Interview. Erstmal würde ich trotzdem ganz, ganz früher starten. Du bist nämlich ausgezogen, bevor du 16 warst. Was würdest du sagen, wie hat das dein Leben nachhaltig beeinflusst?
Es hat mir auf jeden Fall geholfen, meinen eigenen Weg zu gehen. Das war auch damals der Hauptentscheidungstreiber. Das Gefühl hatte, unser Umfeld damals zu Hause, das war nicht ganz so einfach und ich hatte den Eindruck, dass sozusagen das hohe Maß an Stress, was es da vor Ort gab, dazu führt, dass ich mich selber persönlich verändere und das wollte ich nicht und das war auch der Hauptgrund auszuziehen. Ich gesagt habe, okay, ich möchte meinen eigenen Weg gehen und vielleicht andere Umgangsformen auch, als dann damals der Fall war, ja.
Aber was für Stress?
Ja, so häuslicher Stress, sage ich mal. Also es war einfach zu der Zeit, ich glaube, da würden auch alle aus meiner Familie das supporten, das sagen zu können, das ist einfach, es war halt oft laut zu Hause, so eine gewisse aggressive Grundstimmung. Es war nicht so einfach. Was dazu geführt hat, dass erst ich ausgezogen bin, dann meine Mutter ausgezogen ist. Und irgendwann haben dann meine beiden Brüder alleine in dem Haus gewohnt, weil mein Vater dann auch gegangen ist. Das war eine sehr interessante Zeit. Ich bin dann da irgendwann mal quasi zu Besuch gekommen und dann haben halt wirklich nur noch meine beiden Brüder da gelebt. Also würde ich sagen, war für uns alle, also ich habe 2 Brüder und es war, glaube ich, für uns alle eine prägende Zeit. Ja.
Deine Brüder haben dann am Ende gewonnen, die wohnen immer noch da.
Nee, die wohnen nicht mehr da. Also die sind natürlich auch irgendwann dann beide ausgezogen und mein einer Bruder wohnt direkt bei mir um die Ecke. Mhm. Das ist sehr schön, den sehe ich sehr häufig. Mein anderer Bruder wohnt nicht ganz so nah dran, den sehe ich nicht ganz so oft. Aber jetzt mittlerweile würde ich sagen, haben wir alle in der Familie eine gute Beziehung. Also es hat am Ende auch geholfen, das zeigt es auch manchmal. Ne? Das, wenn irgendwie ja, es nicht mehr vorangeht, manchmal auch gut ist, irgendwie einen Stopp zu machen. Und genau, nach ein paar Jahren haben sich dann quasi alle wieder mehr angenähert. Und jetzt mit der räumlichen Distanz, jeder hat sein eigenes Leben quasi und man sieht sich gelegentlich, funktioniert alles wieder sehr gut. Also ich würde sagen, wir haben jetzt eine schöne Familienbeziehung mittlerweile.
Du hast 2012 schon Dezibel mitgegründet und warst da auch CEO, da warst du ja gerade mal 19. Der Weg dazu, du hast erzählt, dass die Leute auch neben deinem winzigen, also du hast irgendwie ein 2 Quadratmeter Zimmer, was ich mir gar nicht vorstellen kann, außer bei Harry Potter halt gehabt und dass die Leute neben dir aufgenommen haben, was natürlich da praktisch ist, wenn du in einem Schrank wohnst, dass es einfach eine gute Akustik ist, aber vielleicht kannst du davon der Zeit nochmal berichten, du warst ja 5 Jahre da dran bei Dezibel.
Genau, also ich glaube, da muss ich kurz trennen, das 2 Quadratmeter Zimmer war vorher in der Tat, also ich hatte erst so eine quasi wie so eine Besenkammer in Friedrichshain. Genau, da hatte ich die mir das Zimmer vermietet hat, im Backend kennengelernt und die war dann so lieb, mir quasi am nächsten Tag dieses Zimmer zur Verfügung zu stellen. Und da habe ich dann kurz gewohnt und von da bin ich nach Prenzlauer Berg in so eine sehr große WG gezogen, die G47 wurde die damals genannt. Und da hatte ich dann auch wieder so ein ganz kleines Zimmer, aber mit 2 Etagen. Also es war wirklich so, dass quasi in dem Zimmer vorher hat eben, wie gesagt, diese 1,20 Matratze nicht ganz reingepasst. So. Man musste die an den Seiten hochklappen. Und in dem Zimmer, wo ich danach gewohnt habe, in Prenzlauer Berg, wie gesagt, damals konnte man in Prenzlauer Berg noch sehr günstig wohnen. Und da war das dann quasi genau Matratzenbreite, aber da war eine 2. Etage reingebaut worden und dadurch ging es dann. Also man hat quasi unten die 2, irgendwas Quadratmeter und oben auch nochmal.
Nicht schlecht.
Also dadurch ging es klar, da hätte man jetzt aber, wobei unten hätte man wahrscheinlich noch eine Boost reinbekommen, aber genau, das Recorden war dann schon in meiner Wohnung in Wedding. Also ich bin dann, genau eben wie du gesagt hast, mit 18, 19 dann in Wedding gezogen und da hatte ich ja meine eigene Wohnung und die war dann ehrlicherweise viel zu groß für das, was ich hatte, weil ich hatte ja gar keine Möbel. Der umgezogen hatte erstmal keine Möbel, dann hatte ich ein paar Kumpels, die haben mir geholfen und dann gab es quasi eine Matratze und einen Fernseher und dann hat sich das irgendwie von da ergeben. Dann waren halt alle so, ja gut, hier ist ja jetzt mega viel Platz, dann lass doch anfangen hier zu recorden. Und dann habe ich das eine Zimmer noch untervermietet und in dem anderen haben wir dann quasi mein Bett und das Studio und die Labelzentrale und alles gehabt. Das war sehr lustig und ja, dann haben wir das da halt Stück für Stück aufgebaut.
Du sagst, ihr habt 40 bis 50 Alben veröffentlicht. Welches war das Beste?
Da würde ich, glaube ich, niemandem was Gutes tun, das hier zu sagen. Ich glaube, wir haben ganz viele tolle
Alben. Paar Favoriten. Was waren auf jeden Fall in den Top 5? Dann können wir ja ein bisschen abschwächen.
Also ich glaube, ein Projekt, was mich auf jeden Fall in der Zeit irgendwie bewegt hat, war Dope is Dope. Den beiden Jungs habe ich damals einfach sehr viel zusammengearbeitet. Die haben auch ein sehr experimentelles Album damals gemacht. Das fand ich super spannend. Aber ja, gab ohne Ende spannende Platten, an denen wir gearbeitet haben.
Und das Label gibt es ja auch immer noch. Du hast es verkauft oder deine Anteile daran verkauft.
Genau, richtig. Ich freue mich auch, dass es immer noch besteht und veröffentlicht. Da sind auch ganz, ganz viele tolle Veröffentlichungen nach meiner Zeit quasi erschienen. Also das ist ja auch, glaube ich, immer das Schönste, wenn man irgendwie sieht, dass eine Sache, die man begonnen hat, dann auch ihren Weg weitergeht.
Aber bereust du es ein bisschen, dass du da jetzt keinen Anteil mehr drin hast? Also du hast in deinem Interview erwähnt, dass du ja auch von einem Katalog jetzt nicht mehr profitierst.
Das ist richtig. Bereuen ist, glaube ich, das falsche Wort, weil man geht immer weiter und es ergeben sich neue Chancen und ich bereue die Entscheidung nicht. Ich glaube, es war auch die richtige Entscheidung, weil natürlich, wenn man ein Kapitel abschließt, ist immer Kapazität schafft, um ein neues Kapitel anzufangen und glaube, dass das, was ich jetzt mache, quasi das auch ist, was mir am meisten Spaß macht und wo mein Skillset am besten eingesetzt wird und das hätte sich wahrscheinlich nicht ergeben, wenn man nicht auch mal andere Entscheidungen früher getroffen hätte.
Was macht dir denn an deinem Job jetzt gerade am meisten Spaß, um da mal vorzugreifen?
Ich glaube, dass immer ganz viel passiert und dass man ganz viel bewegt. Also wenn ich jetzt gleich ins Office zurückkomme, an einem Montag, dann liegen schon wieder 1000 Themen auf dem Tisch und man kann sich so, manchmal fühle ich mich wie so ein bisschen wie so ein Maulwurf, ne, der erstmal blind ist und reinkommt, sich dann durchwühlt und gucken kann, okay, wo sind irgendwie Sachen, bei denen ich jetzt wirklich besonders viel helfen kann. Und dann versuche ich halt da drauf zu gehen. Und das ist so das eine, das sozusagen ist immer unerwartet ist, immer neu. Ich glaube, das ist was, ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich finde es immer total spannend, jeden Tag mit neuen Situationen konfrontiert zu werden und eben auch viel zu lernen noch along the way. Und das zweite ist, dass man was aufbaut. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie immer ganz toll, wenn man sieht, so eine KünstlerInnen-Karriere, die irgendwo anfängt und dann arbeitet man da eine Weile gemeinsam dran und dann erreicht es plötzlich mehr Menschen, neue Menschen, bewegt mehr Menschen. Das ist, glaube ich, immer, das ist eigentlich der tollste Moment. Und wenn ich frage, auf welchen Moment es wirklich hinausläuft, sind es, glaube ich, echt die Konzerte dann. Also ne, zum Beispiel weiß ich noch genau, wir haben Zarti aus seinem Vertrag rausgekauft, Zartmann, und dann aufgebaut, Zartmann, genau. Und als dann diese Release-Show im Lido war, die EP-Release-Show, das war dann zum Beispiel so ein ganz besonderer Moment, einfach weil es auch so nah dran ist, da erinnert man sich sehr gut dran, dann merkt man so, okay, hier kommt alles zusammen. Ne? Das ist irgendwie der Junge, der vor ein paar Jahren irgendwie im Lido 50 Tickets verkauft hat und dann absagen musste. Und jetzt ist das Ding in einer halben Stunde ausverkauft gewesen und alle können mitsingen bei einer Platte, die ein paar Tage vorher rauskommen ist. Es war ganz besonders und natürlich ist Zartmann jetzt nicht der Einzige, sondern so eine Momente gab es auch bei den anderen KünstlerInnen, aber ich glaube, das ist immer dieses, man steckt sehr viel Energie und Herzblut rein und dann merkt man, gibt es immer wieder diese Punkte, wo man merkt, so, okay, hier ist ein neues Level erreicht worden und das ist immer ganz besonders.
Nochmal auf deine Vor-Bamboo-Zeit. Also du hast ja dann Dezibel verkauft, warst dann auch parallel schon bei Nesola, ist ein Label, worüber zum Beispiel Max Herre rauskam, Megalo rauskam, da haben wir auch das erste Mal Kontakt gehabt. War so zwischen 2016 und 18 mal eine längere Station für dich. Und du hast dann auch parallel ja schon Bamboo Management. Lustiger Zufall, dass es auch schon Bamboo hieß. Wie war denn die Zeit damals und warum Bamboo Management und später nochmal Bamboo Artists?
Ich würde sagen, es war eine konstante Entwicklung. Also für die Zeit bei Nesola bin ich erstmal extrem dankbar. Da hatte ich einen ganz tollen Mentor, den wir beide kennen, Götz Gottschalk, der damals meinte, hey Leander, das, was ihr hier independent, underground und alleine macht, das ist total toll, aber schau dir doch mal an, wie das auf der Major-Seite läuft, da wirst du viel lernen. Und dann war ich immer jemand, dem Lernen halt total Spaß gemacht hat und Götz ich auch direkt für einen sehr smarten Menschen gehalten habe. Da dachte ich mir, das muss man sich zumindest mal angucken. Und dann haben mir Max und Joy die Chance gegeben. Da habe ich bei denen als sehr junger A&R angefangen und durfte eben auf Projekten wie Megalo, BSMG damals mitarbeiten. Das hat natürlich total Spaß gemacht, war auch unfassbar für jemanden. Also in meinem Alter, Megalo war ein Riesenheld für uns auch. Ne? Das war dann schon so quasi auf was Großem das erste Mal mitarbeiten. Ne? Vorher hatten wir natürlich viel mehr Verantwortung, wir haben alles selber gemacht, aber nie quasi auf, der Relevanz. Ne? Ich habe auch Max und Joy vor 2 Wochen oder so getroffen mal wieder oder 3 Wochen. Es war auch sehr schön zu sehen, weil die natürlich auch sich ganz doll gefreut haben, was für einen Weg wir mittlerweile gemacht haben und ich denen auch nochmal sagen konnte, dass sie natürlich ihren Teil dazu beigetragen haben, so früh jemandem wie mir das Vertrauen zu schenken und hatte da auch sehr viel Freiheiten, es war wirklich eine tolle Zeit, habe auch ganz viel gelernt eben, wie funktioniert sozusagen die Musikindustrie auf der anderen Seite, ne, wenn man sich anschaut, irgendwie, wir machen alles selber, so wie wir denken, wie es richtig ist, dann gibt es irgendwie so einen Konzern, der in vielen Dingen weiß oder glaubt zu wissen, was richtig ist und dann konnte man sich sehr gut quasi aus beiden Bildern seine Wahrheit bauen, sage ich mal. Und dann Bamboo Management ist quasi einfach der Vorläufer von Bamboo Artists. Also ich würde sagen, lustigerweise habe ich wirklich im Label angefangen, ne, mit Dezibel, da hatten wir ganz klassischen Label, bin danach aber eben eher ins Management gegangen, wahrscheinlich auch einfach davon getrieben, ich glaube, wenn du halt ein Label betreibst, dann musst du das wirklich mit deiner gesamten Zeit und Kapazität machen. Also ich glaube, es ist sehr schwer, das nicht full on zu machen, weil du einfach auch der gesamte Service-Dienstleister bist am Ende. Ich glaube, eine Management-Tätigkeit kann man immer auch gut noch neben einem Hauptjob machen. Ne? Das war damals auch einfach ehrlicherweise der Grund. Ich habe halt immer noch tolle KünstlerInnen gefunden, hatte Lust, sie zu fördern. Und ich würde sagen, es ist oft auch der klassische Einstieg, im Management anzufangen. Du brauchst weniger Kapital, du brauchst irgendwie keine große Infrastruktur, sondern du brauchst vor allem den Willen, die Extrameile zu gehen, dich für deine KünstlerInnen einzusetzen und für die das Bestmögliche rauszuholen. Man lernt ganz viel auf der Management-Seite, weil man natürlich mit den Labels zu tun hat, mit den Verlägen zu tun hat, mit den Bookings. Und dann merkst du irgendwann, das funktioniert da gut, das funktioniert da besser. Und dann habe ich mir so Stück für Stück meine Sachen genommen und genau, bin dann auch irgendwann aber zu dem Schluss gekommen, dass, wo wir den größeren Impact für die Szene, für die Kultur, für die KünstlerInnen haben, ist eben auf der Label- und Verlagsseite. Und deshalb hat sich dann Bamboo Management irgendwann in Bamboo Artists entwickelt, genau.
Mhm. Ich würde auf Spotify gar nicht so stark eingehen, weil, wie gesagt, 3 Jobs in 3 Jahren, vielleicht kannst du aber ein bisschen die Unterschiede der Jobs, also es war jeweils so 6 bzw. 5 Monate und das eben 3 aufeinanderfolgende Jahre.
Ja, Spotify, eine Firma, die ich immer noch sehr liebe, muss ich einfach ehrlich sagen, hat mir total viel gegeben, war damals für mich genau das zweite Mal, dass ich in so einem Tech-Umfeld gearbeitet habe. Ich, ja, und die Jobs hatte ich auch nicht genau. Das allererste Mal war ja wirklich eine Intern-Position. Also ich bin als Praktikant hingekommen. Da hat mich, ja, im Marketing, ich hatte vorher keine offizielle Marketing-Erfahrung. Also es war nicht so, dass ich da, ich weiß auch noch genau, die hatten mich dann im Interview auch gefragt, was sind so besondere Kampagnen, die dir hervorgestochen sind oder so. Da musst du denen ehrlicherweise sagen, ich habe zu der Zeit überhaupt kein Fernsehen geguckt, auch heute nicht. Und dann war ich so, ich weiß nicht so richtig, was da gerade im Fernsehen kommt oder was sowas ist. Aber es gibt so ein paar Artist-Kampagnen, die ich total spannend fand. Ne? Und so bin ich damals auf die zugekommen und habe denen gesagt, guck mal hier, Livestreams, irgendwie was ich total interessant finde, da passiert gerade viel. Und ich muss mir vorstellen, das war zu einer Zeit, da war Livestream noch nicht so ein Thema. Ne? Und ich glaube, das fand ich am Ende auch spannend, dass ich irgendwie, glaube ich, von dem, was sie erwartet haben, wenig Wissen damals hatte, aber viele andere Sachen mitgebracht habe und eben, ich glaube, auch diese Energie und Neugier und denen einfach klar gemacht habe, hey, wenn ihr mir eure Welt näher bringt, dann werde ich sehr schnell versuchen, da einzutauchen.
Mhm.
Und so war das auch, als ich jetzt da wirklich eine klassische Consumer-Marketing-Rolle, also wir haben beziehungsweise das Team, wo ich supporten durfte, ne, hat quasi Agenturen gesteuert, hat die großen Brand-Kampagnen für Spotify entworfen, hat Artist-Kampagnen umgesetzt von Marketing-Seite aus. Ne? Also ihr kennt bestimmt noch diese Murals, die in Berlin gebucht worden sind. Ne? Wenn's diese,
ja, ich habe am Kotti gewohnt, da war es ja direkt.
Da hast du dann immer gesehen, genau. Ne? Also da gab es ganz viele unterschiedliche spannende Projekte. Zum Teil haben wir auch Podcasts promoted. Das war damals ein ganz neues Thema auf Spotify noch. Also es war wirklich ganz toll. Also die Zusammenarbeit mit, genau, Vanessa war damals meine direkte Managerin.
Mit Nachnamen?
Nikolidakis. Mhm. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Don't shame me. Die ist auch nicht mehr bei Spotify mittlerweile. Genau, und Martin Richter, der leitet jetzt Peloton, der hat damals Marketing-Team geleitet. Und ja, aber es war total spannend, weil einfach natürlich die Firma auch noch viel kleiner war. Es war noch pre-IPO, also bevor Spotify in die Börse gegangen ist. Ja, in der Zeit auch ganz tolle Leute. Und auch ein Roman Vasenmüller, der wirklich jemand ist, den ich total schätze, der, von dem ich viel gelernt habe. Oder Sven Ahrens, das waren damals so die beiden Business-Menschen, die neben Michael Krause das erst deutsche, dann europäische Geschäft vorangebracht haben und mittlerweile globale Rollen haben in der Firma. Also es war wirklich einfach eine wahnsinnig lehrreiche Zeit und wie gesagt, diese erste Rolle, ganz klassische Consumer-Marketing-Rolle. Also man lernt wirklich, okay, irgendwie Copywriting, ja, sind die Copies gut geschrieben, muss man da was ändern, ne? Ist irgendwie das visuell stark, ja, man lernt, wie muss man mit so einer Agentur umgehen, was sind die Rhythmen, das sind ja auch Dinge, wenn man quasi alles vorher im Kleinen gemacht hat, ist sozusagen dieses plötzlich an einem Projekt mit 20 Leuten zu arbeiten, auch eine andere Sache. Es waren ganz viele Learnings, die ich da hatte und natürlich auch so in diese Firma einzutauchen. Ich weiß noch, vorher hat man natürlich Spotify immer nur von außen mitbekommen und damals war ja auch noch nicht alle Musik auf Spotify, das kann man sich heute, glaube ich, gar nicht vorstellen. Aber ja, es war ein wahnsinnig spannender Einblick und dann, genau, hatte ich eben die Chance, noch zweimal zurückzukommen. Das war auch ganz toll, da das eine Mal habe ich quasi eine Elternzeitvertretung gemacht für den Michael Schneider, der jetzt bei uns bei Bamboo arbeitet.
Na krass.
Genau.
Der macht dann bald deine Elternzeitvertretung.
Ja, genau, unter anderem, ja wirklich, also nächsten Monat, wenn ich dann raus bin, dann werden er und andere in der Company übernehmen. Genau, und dann habe ich im Artist- und Label-Partnerships-Team gearbeitet. Das sind quasi diejenigen, die mit den KünstlerInnen, mit den Labels in Austausch gehen, sozusagen das Sprachrohr von Spotify nach außen oder auch von den Leuten von außen zu Spotify nach innen. Und genau, das ist im Prinzip so eine, ja, um es Leuten nicht aus der Musikindustrie zu kommen, ist, glaube ich, ist eine typische Key-Account-Management-Role.
Mhm.
Das gibt es in jeder anderen Firma auch. Man muss sich quasi um die wichtigen PartnerInnen kümmern, deren Bedürfnisse finden, gute Kommunikation. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz andere Rolle gewesen. Ne? Da lernt man irgendwie, wie schafft man es, sehr viel Kommunikation in eine viel zu kurze Woche zu bringen. Weil natürlich irgendwie alle haben immer noch Bedürfnisse und man möchte auch allen gerecht werden. Genau, und habe da eben einzelne interne größere Projekte auch schon umgesetzt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit. Und genau, das dritte Mal war dann quasi nach meiner Uber-Zeit. Und da bin ich quasi auch in das gleiche Team nochmal zurück. Aber die Rolle war ein bisschen anders gestrickt. Also da durfte ich auch viel auf so Data-Themen arbeiten. Da gab es damals ein großes globales Projekt, Track-IDs heißt es. Das hatte sich Mike Palasch ehrlicherweise ausgedacht und dann global ausgerollt. Und ich war quasi neben einer US-Kollegin, der Ronny, derjenige, der das mit ausrollen durfte. Also ich hatte dann quasi die operative Verantwortung dafür. Und genau, das war auch ein super spannendes Thema, weil man natürlich mit vielen Menschen aus anderen Märkten auf der Welt zu tun hatte, auch verstanden hat, wie funktioniert deren Szene, was den KünstlerInnen wichtig, wie kriegen wir das marketingseitig gut aufgestellt und ich eben auch diese ganzen, da gab es ein paar Automatisierungen, Data-Tools und die habe ich auch alle dafür gebaut und das hat sehr viel Spaß gemacht.
Was war Track-IDs?
Track-IDs, das gibt es auch heute noch, also muss man am besten Track-IDs auf Spotify eingeben. Das ist so ein typisches Thema, es kommt auch aus der elektronischen Szene, da wird typischerweise immer nach der Track-ID gefragt, also wenn quasi DJs einen Track spielen, dann möchten Leute immer wissen, was ist dieser Track und daher kommt es quasi und das ist, sind Playlisten, die von DJs kuratiert werden und in der Regel halt ja, Musik featuren, die die selber cool finden. Mhm. Und das ist wie so ein Discovery-Tool. Ich glaube, es ist auch sehr interessant, weil oft sagt man ja, ich finde zum Beispiel, keine Ahnung, Black Coffee, ein DJ, den ich super cool finde, dann guckst du die Playlist dir an und entdeckst da im besten Fall neue Musik. Und das war so ein bisschen das Thema damals, weil elektronische Musik auf Spotify zu der Zeit noch nicht so groß stattgefunden hat, dafür so ein bisschen so eine eigene Heimat zu finden, die auch näher an der Kultur dran ist, weil es ist ja ganz stark eine DJ-getriebene Kultur.
Ja. Okay, ich würde Amazon, glaube ich, ein bisschen überspringen. Da hast du zum Beispiel auch Podcasts aufgebaut, kamst auf die Idee zum Beispiel auch gerade Leute von TikTok zu holen, um mit denen mal Podcasts zu machen und das hat sehr gut funktioniert. Und zu Uber kurz springen, weil du da ja auch sagst, das hat dich am meisten geprägt in der Unternehmenskultur und auch heute bist du mit einem Uber hergekommen, also bist du auch treu geblieben. Vielleicht kannst du da nochmal, was hast du von Uber insbesondere mitgenommen, um dann eben Bamboo zu gründen, reinzubringen?
Ich bin auf jeden Fall Uber-Heavy-Nutzer. Bin ich jetzt nicht unbedingt stolz drauf, aber gibt der Alltag leider so her. Genau, aber Uber als Company ist eine wahnsinnig beeindruckende Firma, auch heute noch. Also wenn jemand jetzt nicht gerade in der Musikindustrie arbeiten würde, dann kann ich aber darauf hinweisen, wir hiren gerade wieder, ja, also gute A&Rs zum Beispiel, aber auch sonst, wir hiren generell immer sehr stark. Wenn man aber anderswo lernen möchte, dann würde ich sagen, eine Company, um sehr, sehr gut zu lernen, ist auf jeden Fall Uber. Die Firma ist einfach extrem gut strukturiert. Es gibt im Prinzip für alles Dokumentation, Prozesse, Abläufe. Es werden extrem gute Leute geheiert. Also das macht wirklich den Unterschied der Firma. Ne? Ich glaube, man sieht ja auch gerade, wie Uber gerade auch gegen die Konkurrenz in Deutschland Freenow oder in USA Lyft sich auch sehr stark durchsetzt. Einfach, weil die Firma besser geführt ist. Weil am Ende das Produkt Uber ist ja das gleiche Produkt wie Lyft und das gleiche Produkt wie Freenow. Und ich finde, das macht es immer besonders spannend, wenn quasi alle das gleiche Produkt haben, dass sich trotzdem eine Firma mit Abstand durchsetzt. Das zeigt dann immer ganz klar, das ist die bessere Firma gewesen. Vor allem, wenn man ja sagen muss, dass Uber auch nicht gerade den politischen Support hatte. Also das war damals wirklich eine Zeit, wo man ständig Sorgen hatte, dass die Firma verboten wird. Und wir ganz oft uns smarte Lösungen ausdenken mussten, ne, die dann quasi compliant sind, die den Regeln entsprechen, aber trotzdem für die Kundinnen und die FahrerInnen auch ein, sag ich mal, umsetzbares System darstellen. Ja, und ich glaube, das war so das Overall, was ich am meisten gelernt habe bei Uber, auch in stressigen Situationen besonnen zu handeln, rational zu denken, sehr analytisch über Dinge zu denken, sich viele Zahlen zu ziehen. Ich habe auch bei Uber so viel programmiert wie nie in meinem Leben, weil es eben auch was ist, was da an sich, also ich würde sagen, fast jede Person bei Uber hat schon sehr gute Kenntnisse, zumindest in SQL, also mich selber Data zu ziehen. Und die meisten können wir auch ganz, ganz okay programmieren. Da würde ich mich dann auch dazu zählen. Und es hat, du merkst, da sind so viele Dinge gewesen. Mhm. Ja, es war echt eine spannende Zeit. Also auch da, eigentlich ähnlich wie der heutige Job. Man ist jeden Tag ins Office kommt und es gab mehr zu machen, als man schaffen könnte. Und dann auch da ein wichtiges Thema, muss man gut priorisieren, sich überlegen, okay, was ist wirklich wichtig gerade, wo stecke ich meine Zeit rein? Und ja, auch damals irgendwie größere Projekte. Ich durfte die Covid Rescue damals steuern. Das war wirklich ein europaweites Projekt, wo unfassbar viele Menschen beteiligt waren, die möglichst schnell Wissen, Tools bekommen mussten, um eben damals so viele unserer PartnerInnen durch die Covid-Krise zu retten wie möglich. Ja. Also tolle Zeit, wahnsinnig viel Verantwortung bekommen, konnte sehr technisch arbeiten, hab mit den smartesten Leuten überhaupt da gearbeitet. Also es war wirklich eine sehr, sehr prägende Zeit.
Und dann hast du halt gesagt, okay, jetzt ist Zeit, Bamboo zu gründen. Gab es da einen bestimmten Auslöser für, dass du gesagt hast, jetzt ist es soweit?
Ja, der Auslöser war ganz klar in 1999 zu der Zeit. Die wurden uns introduced über einen befreundeten Producer. Dann gab es einen Videocall, wo man sich mal kennengelernt hat, der, glaube ich, für beide Seiten so ein bisschen merkwürdig war. Ich glaube, für die Jungs auch sehr ungewohnt. Die hatten vorher auch schon viele so Label-Gespräche geführt. Und ja, glaube ich, da zum Teil auch nicht so zufrieden gewesen.
Du hast auch erzählt, dass die Mama gefragt hat, wie können die gleich bleiben, auch wenn sie sehr erfolgreich sind? Was hast du denn darauf geantwortet?
Nicht nur das, sie hat sogar gefragt, wie stellen wir sicher, dass ihr Sohn nicht zu viel Geld verdient? Finde ich auch immer noch beeindruckend, die Frage. Also man muss wirklich sagen, die Eltern von den Jungs, die sind halt alle sehr, ja, einem sehr guten Mindset aufgewachsen, ne? Oder die haben denen ein sehr gutes Mindset weitergegeben. Und genau, also was ich ihr damals gesagt habe, ich hoffe, ich gebe es so ungefähr richtig wieder, dass ich halt meinte, ich kann nicht verhindern, dass man, wenn man es sehr erfolgreich macht, potenziell damit auch mal viel Geld verdient. Aber was ich denen garantieren kann, dass ich immer jemand bin, dem es wichtig ist, dass man menschlich bleibt, dass man irgendwie nahbar ist, dass man fair ist zu den Leuten und eben vielleicht trotz des kommerziellen Erfolgs nicht zu stark seinen Charakter verändern lässt. Und ich würde sagen, es ist auch bei allen von den Jungs immer noch ganz klar gegeben. Also wer 1999 mal persönlich getroffen hat, der oder die weiß das, die sind super humble, nett, hilfsbereit, sind auch immer noch sehr eng mit ihrem ganzen alten Freundeskreis verbandelt, nehmen sich dafür auch immer wieder die Zeit, nehmen sich Zeit für ihre Familie. Also ist wirklich ganz herzlich, so die so beim Wachsen zu sehen, dafür, dass sie ja schon auch Superstars unserer Generation sind, muss man ehrlich sagen.
Hm. Nochmal zur Gründung. Was hast du investiert? Also was hast du überhaupt als Infrastruktur gebaut, direkt Büro gemietet und so weiter? Und weißt du noch, wie teuer das ungefähr war, überhaupt erstmal vom Fleck zu kommen?
Also ich könnte es nicht mehr zu 100% sagen, aber genau, im Prinzip ist es Stück für Stück gewesen. Würde ich auch jeder Person immer empfehlen, dass man immer guckt, was braucht man wirklich gerade, um und nie gleich zu groß zu denken, was Setup-Kosten angeht. Ne? Weil oft kann man auch im Kleinen schon viel bewegen. Ich weiß noch, früher, wie gesagt, meine Companies, die waren alle bei mir zu Hause. Und da war das dann das erste Mal, dass es da rausgegangen ist. Genau, da haben wir dann schon, ich habe quasi meinen Job gekündigt, musste dann noch kurz meine Frau und meine Mutter von überzeugen oder abholen. Und dann, dann haben wir unser erstes Büro. Das war ein Drittel von einem Raum oder ein halber Raum, den wir bei Sinnbus, das ist ein ganz kleines Indie-Label, die eher so im Indie-Bereich unterwegs sind, Gitarrenmusik, bisschen ältere Bands, aber ganz tolle Leute, und die waren so nett, uns quasi ihren halben Raum damit zu vermieten. Also es war de facto wirklich nur ein großer Tisch, und um den haben wir dann gesessen, genau, und es war dann ein Setup. Also ich hatte vorher auch schon über die Menschenfirma, gab es da immer so ein bis zwei Mitarbeitende, die haben wir dann quasi auch rübergezogen in das neue Bamboo, was ich dann als Full-Service-Firma aufbauen wollte, und da sind wir dann relativ schnell gewachsen. Aber eben dieses initiale Investment ins Büro war jetzt nicht wahnsinnig teuer. Also das waren die Tische, die ja schon drin waren. Wir haben alles übernommen, was ging. Mhm. Wir haben uns, glaube ich, da echt wenig geholt. Aber was natürlich ein Invest ist, erstmal in das Team zu investieren, die Menschen zu bezahlen. Genau. Und dann eben Stück für Stück diese Firma auszubauen. Ich glaube auch immer noch, dass Personal wahrscheinlich der mit Abstand größte Block über die Zeit gewesen ist.
Ja, willst du wahrscheinlich in Zukunft auch sein.
Würde ich jetzt von ausgehen, ja.
Okay, also hast du noch eine ungefähre Zahl? Weißt du noch, wie teuer der erste Monat war, der zweite oder so?
Erste Monat könnte ich nicht sagen, aber ich, Ja, also ich weiß auf jeden Fall schon, dass ich am sozusagen in der Anfangszeit habe ich auf jeden Fall Geld verloren quasi, ne? Oder Geld investiert, würde ich eher sagen. Genau, einfach weil man unterschätzt es auch oft, ne, was dann so eine Company kostet, weil man auch viele Sachen drumherum hat. Du musst irgendwie Steuerberatung, Buchhaltung und. Da kommen dann viele Themen on top. Deshalb kann ich auch einem mal raten, sozusagen kalkuliert lieber mit ein bisschen mehr Puffer. Aber es ist eben auch ganz normal, dass Dinge am Anfang Investment brauchen. Also gerade wenn man halt ein Label aufbaut, dann ist es eben oft so, dass sich das erst hinten raus lohnt. Ne? Weil es ist ganz schwer, mit KünstlerInnen auf einem gewissen Level schon so viel Profit zu machen, dass es quasi nicht nur das Projekt selbst im Profit ist. Das ist ja schon mal super, dann sind erstmal alle happy, dann sind auch die KünstlerInnen glücklich. Sondern das vergessen auch oft die Leute auf der anderen Seite, dass das, was quasi der Gewinn von einem Projekt ist, ist ja für das Label eigentlich der Umsatz. Ne? Und da gehen dann quasi noch Mitarbeitendenkosten, Bürokosten, Essen, Trinken, Fahrten und so weiter ab, bis dann quasi der wirkliche Gewinn für die Firma dasteht. Und genau, ich glaube sozusagen, auf Projektbasis einen Profit zu machen, ist erstmal wesentlich einfacher als auf Firmenbasis. Dafür brauchst du dann schon eine gewisse Größe auch. Ja.
Aber macht dein Buch schon Gewinn oder guckst du, ähnlich wie Amazon, noch mehr oder weniger alles rauszuballern, dass eben gerade kein Gewinn entsteht sozusagen?
Also wir investieren schon immer noch sehr, sehr stark. Also Bamboo ist schon eine profitable Firma. Ich glaube, sonst würde das auch zu unsicher sein irgendwann. Also es gab wirklich jahrelang die Zeiten, wo am Anfang des Monats noch nicht genug Geld drauf war, um die Gehälter Ende des Monats zu bezahlen.
Ja, krass.
Da habe ich aber den Mitarbeitern auch immer gesagt, ihr könnt euch darauf verlassen. Ich habe dafür quasi mein Leben lang gearbeitet. Es gibt diese Reserven im Hintergrund, die ich notfalls in die Firma reingebe. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht, ne, wenn es irgendwie mal Geld gebraucht hat. Deshalb kann ich auch nicht ganz genau sagen, was reingeflossen ist. Ne. Es wird schon einiges gewesen sein. Jetzt sind wir aber an dem Punkt, dass die Firma an sich profitabel ist. Also sie kann sich komplett selbst decken, nur durch das, was wir hier gemacht haben. Nichtsdestotrotz investieren wir fast alles wieder zurück. Ja. Also es ist jetzt nicht so, ich habe auch kein besonders hohes Geschäftsführergehalt. Vor allem verglichen zu, was man irgendwie sonst vorher in der Tech-Szene verdient hat. Aber genau, das ist auch das, was wichtig ist am Ende. Ne? Das gehört ja auch dazu und es gibt immer tolle Möglichkeiten, die wir sehen, wo das Geld wieder investiert werden kann, sei es eben, um das Team zu erweitern. Dann überlegen wir uns, hey, jetzt zum Beispiel haben wir eine ganz tolle neue Person gewonnen, die von Netflix zu uns kommt und den Verlag joinen wird. Und das sind die Investments, in die so ein Geld reinfließt.
Also aus dem Sync-Licensing oder?
Unter anderem, genau. Also die Person wird quasi den Verlag leiten bei uns und hat auch sehr starke administrative Erfahrung, soll aber natürlich auch den Sync-Bereich weiter ausbauen. Klar, das ist da
auf jeden Fall. Oder kommt auch aus dem Sync, dachte ich jetzt, wegen Netflix.
Genau. Also ja. Und das sind dann direkt so Sachen und da fallen mir direkt noch 20 andere Sachen ein. Also wir fragen ja auch immer bei unseren KünstlerInnen nach, was ist es, was ihr braucht, was wünscht ihr euch? Ne? Und zum Beispiel auch ein Thema, was immer wieder aufkommt, ist so Brand-Koops. Ne? Also auch hier Brands meldet euch immer gerne. und da bin ich auch immer wieder am Überlegen, wann ist der Punkt, dass es sich lohnt, eine Person Vollzeit dafür einzustellen. Ne? Und das ist ja ganz klar, brauchst du immer eine gewisse Schwelle. Aber das sind immer wieder so Themen, ne? Dass wir überlegen, okay, wo können wir eigentlich noch einen besseren Service leisten? Für den besseren Service werden uns die KünstlerInnen, die AutorInnen am Ende auch immer bereit sein zu bezahlen. So. Und ja, dann da reinzugehen. Oder jetzt zum Beispiel planen wir unser Office umzuziehen, weil es ein bisschen klein wird. Dann ist das halt wieder ein größerer Invest. Verträge, wir machen ja alles independent. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel so einen Verlagsvertrag unterschreiben mit jemandem, dann bekommt die Person ja dafür einen Vorschuss. Und gerade im Verlagsbereich ist es so, dass sowas oft erst über lange Zeit eingespielt wird. Ne? Also wenn wir jetzt einer Person auf deren aktuellen Zahlen Vorschuss zahlen, dann kann man davon ausgehen, dass man oft erst nach 2, 3, manchmal auch 4 Jahren es erst recouped hat, wie man sagt. Und das ist natürlich auch ein Teil der Investments. Investments in neue Verträge oder auch in den Aufbau von KünstlerInnen. Ne? In Zartmann zum Beispiel haben wir auch am Anfang viel mehr Geld reingesteckt, als er gebracht hat. Das ist dann das, was ich gesagt hatte, ist, auf Projektbasis war es sogar im Minus. Und jetzt mittlerweile ist es aber natürlich so, dass hat man auf so einem tollen Level performt, dass das, was sie initial investiert haben, das jetzt sozusagen langsam wieder rausgeholt wurde. Und dann fängt er quasi an, für die Gesamtfirma einen Beitrag, eine Contribution zu leisten.
Bevor wir auf Signings gehen, nochmal zu deinem Team. Wonach stellst du Leute ein? Also suchst du eher nach SpezialistInnen oder Allrounder? Hast du da so eine Präferenz?
Ich würde sagen, dass ich nicht zwischen SpezialistInnen und Allroundern so stark unterscheide. Wenn ich da eine leichte Präferenz hätte, wäre es wahrscheinlich eher Allrounder. Also ich mag schon generell Leute, die sehr, sehr gerne sich in neue Sachen reindenken, viel lernen. Ich glaube, das ist auch was bei BMW sehr besonders ist, dass man schnell seine Rolle wechseln kann, mit ganz vielen Dingen Berührung hat, also mehr auch als jetzt in der klassischen Major-Firma, weil einfach mehr Dinge bei uns in-house gemacht werden. Aber ich glaube, also viel wichtiger ist mir, wonach heiern wir ganz stark. Genau, wir versuchen immer eine hohe Willingness to learn, also wollen die Leute lernen, sind die neugierig, können sie zeigen, dass sie sich neue Skills angeeignet haben, sind sie strukturiert und organisiert und bringen sie eine sogenannte Bias for Action mit. Das ist was, was bei Uber auch immer sehr wichtig war. Das ist quasi dieses, man möchte Dinge nach vorne bringen, ja, dieser inhärente Drang. Das ist das Profil, was tendenziell am besten bei uns funktioniert, weil du wirst, wenn man bei uns anfängt, sehr viel Verantwortung haben und auch die Erwartung haben, dass da, wo du Verantwortung hast, viel passiert. Und meistens können es eben Leute, die ja auch Lust auf so eine Situation haben, die neugierig sind und dann, wir geben ganz viel Wissen mit, es gibt ganz viel Dokumentation bei uns, es gibt ein super Onboarding, es gibt ein sehr hilfreiches Team. Das heißt, man hat quasi, man bekommt die Ressourcen alle, aber man muss dann schon auch so eine Person sein, die sagt, okay, ich nehme diese Ressourcen, versuche die ganz schnell zu verinnerlichen und dann danach zu arbeiten. Hm. Dann kann man, glaube ich, bei uns eine sehr, sehr spannende Zeit haben.
Ihr habt zum Beispiel eine Release-Checklist mit über 100 Punkten, sagst du. Wie ist denn die Angst, dass ich jetzt zu euch komme und dann einfach all die Dokumente, ihr habt das ja alles schon aufgeschrieben, einfach mitnehme und dann halt dieses ganze Wissen irgendwie weitertrage oder für mich nutze? Das ist da ja natürlich, ich denke mal, das ist ein Grund, warum manche Unternehmen halt intransparent sind, weil die Angst davor haben.
Ja, ich glaube, das ist ein großer Fehler, den die Unternehmen da machen. Wir haben grundsätzlich ein extrem hohes Vertrauen in unsere Mitarbeitenden. Wir sind sehr transparent und teilen eigentlich fast alles, also bis hin zu, warum werden bestimmte Geschäftsentscheidungen getroffen, warum machen wir das so oder so. Es gibt auch ein Backstage-Format, wo ich mich regelmäßig den Fragen der Mitarbeitenden stelle, damit wir quasi alle die gleiche Basis haben und in die gleiche Richtung denken. Das nicht heißt, dass es nicht auch Kritik gibt, das ist ganz normal. Also ich will sagen, ich kriege auch recht viel Kritik ab, finde es auch gut und wichtig. Nur so können wir zu der bestmöglichen Entscheidung am Ende kommen. Aber jetzt musst du mir nochmal kurz helfen. Was ist? War
einfach die Angst davor, dass jemand.
Ah, die Angst, dass Leute Informationen, Materialien mitnehmen, genau. Also, ich meine, genau, wie gesagt, wir vertrauen den Leuten, die bekommen ganz viel an die Hand. Und es wäre wahnsinnig dumm zu sagen, weil wir Angst haben, dass Leute immer was mitnehmen, schließen wir Wissen aus und wissen, dass sie dadurch weniger gut arbeiten können. Das wäre ja quasi wie die Kündigung an dem Tag auszusprechen, wo man eine Person hiert. Deshalb, also wir gehen eher davon aus, dass die Leute auch wissen, was die Firma denen gegeben hat. Dann ist natürlich so, dass bei uns alles über die Drive stattfindet. Das heißt, es lässt sich ehrlicherweise auch technisch tracken. Also wir sehen schon, wenn jemand jetzt irgendwas in privaten Dokument von Firma auf privat verschieben würde. Mhm. Und natürlich ist es jetzt grundsätzlich nicht erlaubt, unsere Kontaktlisten oder eben diese Checklist mitzunehmen. Das würde mich schon ein bisschen ärgern, wenn ich das dann woanders sehe. Ich gehe aber davon aus, dass niemand bei uns das machen würde. Und und diese Wissensvermittlung ist ja dann der zweite Punkt, dass Leute glauben, ja, was ist, wenn du denen alles erzählst und dann gehen die nach einem Jahr woanders hin? Da gibt es zwei Dinge zu. Also erstmal denke ich mir, das ist ja auch ein bisschen das, was wir den Leuten versprechen, wenn sie zu uns kommen. Du kommst hierher und du bekommst ganz viel Wissen und du wirst dich schneller entwickeln als anderswo. Und deshalb sind die Leute ja auch so nachgefragt. Also bei uns ganz oft, so eine Person arbeitet ein Jahr bei Bamboo, zwei Jahre bei Bamboo und dann wird die quasi für eine Stelle geheiert in einem der großen Firmen, ja, für die man sonst 10 Jahre arbeiten müsste. Weil quasi die Leute dann bei Universal sagen, ja gut, eine Person, die ein Jahr bei Bamboo gearbeitet hat, hat quasi eine Ausbildung bekommen, wie als hätte sie 5 Jahre in der Musikindustrie gearbeitet. Wenn die dann 2 Jahre da ist, wie als hätte sie 10 Jahre da gearbeitet. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die besten Leute zu uns kommen wollen, weil die sich denken, ja gut, diese super Ausbildung, diese Reputation, die nehme ich mit. Ne? Und wenn wir das einschränken würden, würden wir ja schon diesen Vorteil, Leute zu heiern, verlieren. Mhm. Und ich möchte ja auch, dass sie in der Zeit, wo sie bei uns sind, die bestmögliche Arbeit leisten können. Dafür muss man einfach dieses Vertrauen haben, muss man Wissen teilen, immer wieder. Ich habe immer eher noch das Gefühl, ich teile zu wenig Wissen. Also ich frage mich immer wieder, wie kann ich schaffen, noch mehr von dem, was ich mitbekomme, von meinen Learnings, an alle Leute rauszugeben, damit eben wirklich im besten Fall eine Person, die 2 Wochen bei Bamboo ist, das gleiche Wissen hat wie ich. Also, das ist das ultimative Ziel und ich finde, man sieht auch, dass es auch Leute gibt, obwohl sie immer wieder Angebote von außen bekommen, trotzdem gerne bei uns bleiben möchten. Weil ich glaube auch, dass diese Umstände sehr besonders sind und dazu auch führen, dass man dann Lust hat, lange zu bleiben.
Mhm. Wie viele Artists signed ihr? Hast du da irgendwie so ein Ziel pro Monat, pro Jahr oder so?
Das ist lustig. Wir haben gerade drüber nachgedacht, mal so Ziele einzuführen, aber einfach nur, um das A&R-Team auch besser zu steuern und dass sie sich quasi selber auch vergleichen können, Quartal zu Quartal, so ein bisschen gucken, wie stehen wir. Nichtsdestotrotz ist es so, dass wir nur signen, wenn wir auch spannende Talente finden. Also manchmal ist es einfach so, dass man das Gefühl hat, es gibt hier gerade nichts, was uns begeistert und dann signen wir auch einfach nicht. Ne? Also gerade zum Beispiel in den letzten Monaten haben wir auf Labelseite sehr wenig gesigned. Ja, was aber auch mal okay ist. Also das ist ja das Schöne, dass die Firma eben nicht diesen, wir haben nicht den Drang, wir müssen nicht signen, theoretisch, weil wir haben die letzten Jahre einige tolle KünstlerInnen entwickelt und uns verlassen ja auch keine KünstlerInnen in der Regel. Das heißt, da gibt es schon eine super Basis, mit der man arbeiten kann. Wenn wir signen, dann aus Überzeugung, weil wir glauben, hier tut sich wirklich was. Im Verlag signen wir ein bisschen stärker als im Label aktuell, weil da gibt es wirklich so, dass wir sagen, da gäbe es gerade einige Bereiche, wo wir viel Bedarf haben. Also zum Beispiel haben wir einige Dance-Acts gesigned auf Labelseite und da ist natürlich super, wenn man dann auf Verlagsseite quasi Dance-ProducerInnen, ToplinerInnen hat, um selber viele Dance-Songs auch produzieren zu können. Mhm. Da geht es auch einfach darum, dass man im Dance-Business werden auch viele Songs hin und her geschickt und da möchte man quasi die guten Songs lieber bei sich gebaut haben, dann hat man als erstes Zugriff drauf. Ne? Das ist zum Beispiel ein Vorteil, den es da gibt. Also gerade suchen wir wirklich ganz gezielt eben dann zum Beispiel einen Verlag. Und da gibt es dann auch ein Ziel. Da haben wir dann gesagt, okay, wir wollen irgendwie eine Handvoll Leute in dem Bereich sein, die dann auch viel zusammenarbeiten können. Sowas, genau. Oder wir machen relativ viel in US gerade so. Da bauen wir das Bamboo-Geschäft relativ stark aus. Mhm. Wird es wahrscheinlich auch bald eine sehr, sehr krasse News geben mit einem Signing, was wir mit dem erfolgreichsten Produzenten-Duo da auf der anderen Seite gerade machen. Mhm. Und da zum Beispiel auch brauchen wir auch, haben wir auch immer wieder Bedarf für Dinge. Ne? Also sei es jetzt irgendwie Samples, die in eine bestimmte Richtung gehen, die dann da passen und dann sucht man sich den oder die beste Sample-Maker-In aus. Ne? Ja, so ergibt es ganz oft. Ne? Es ist oft Demand-getrieben, dass wir merken, hey, hier fehlt uns gerade was, hier brauchen wir was und dann signen wir. Weil natürlich auch viele unserer Autoren schon sehr gut ausgelastet sind. Also wenn ich mir jetzt irgendwie Barry, Moritz Dauner, Robert Weiner angucke, die haben immer so volle Kalender, dass genau, dann oft der Punkt kommt, dass wir denken, okay, jetzt brauchen wir eigentlich noch jemanden in der Qualität, der oder die dann bestimmte Sessions übernehmen kann.
Mhm. Ihr signed jetzt auch nicht nur mit dem Gedanken, das wird der nächste Superstar, so riesig wie Agu oder 01099, habe ich das Gefühl, weil ihr habt eine Playlist, wo alleine 18 Stunden drin sind, also das kann ja alleine konkurrenzgedankenmäßig, finde ich, gar nicht funktionieren. Sind ja auch so Liebhaber-Dinge mal dabei, wo ihr sagt, okay, das ist einfach geile Musik und wir wollen das pushen, aber wir wissen, dass das jetzt wahrscheinlich mehr oder weniger auf Null rauskommt? Oder müsst ihr schon immer so den Gedanken haben, ey, das muss schon ordentlich Plus machen, weil wir sind noch nicht so groß, dass wir jetzt mal so ein Liebhaber-Ding da reinpacken können, sag ich mal?
Es ist der Mix aus beidem. Nur so funktioniert es am Ende auch. Also du hast richtig erkannt, wir machen auch Liebhaber-Projekte. Ich meine, wir haben auch einen Xaver über viele Jahre begleitet, seit er klein ist. Und klar, das macht uns auch immer wieder Spaß. Also ich glaube, das gehört auch dazu und ich sag mal, das ermöglicht ja auch das kommerzielle Geschäft, dass man dann immer wieder sagen kann, okay, wir tun hier was für die Kultur. Es kann natürlich nicht überhand nehmen, weil am Ende muss die Firma sich finanzieren und deshalb sage ich, ist Bamboo schon grundsätzlich eine Company, die darauf ausgelegt ist, Karrieren zu skalieren. Also wir sind besonders gut da drin, wenn man sagt, ich bin KünstlerIn und ich möchte die Spitze erreichen, dann sind wir die Company, mit der man am höchsten die Wahrscheinlichkeit hat, diese Spitze zu erreichen. Und das ist schon auch unsere Value Proposition. Und dadurch, dass wir es immer wieder schaffen, KünstlerInnen von Newcomer oder Mid-Level auf Superstar-Level zu entwickeln, gibt einem das dann quasi den Spielraum, um eben wieder die eher artsy-Projekte zu machen, die dann eben, genau, die dann, sag ich mal, oft gerade auf Null rauskommen, ne? Moritz zum Beispiel ähnlich. Ja, das ist unfassbar gute Musik. Ich liebe seine Musik. Das haben wir ja damals auch gesigned. Und er ist ja auch das Schöne bei uns im Verlag und im Label. Und im Verlag ist er wahnsinnig erfolgreich als Producer, da verdient er sein Geld. Und im Label gucken wir uns irgendwie einmal im Jahr in die Augen und sagen, okay, wo stehen wir gerade? 10.000, 15.000 minus? Na gut, machen wir mal weiter.
Bei Moritz, warum sagt man da nicht, ey, dein Name ist vielleicht zu schwer zu googeln? Das ist ja so ein Klassiker-Ding.
Ist ehrlicherweise noch niemand auf die Idee gekommen. Guter Punkt, ich finde es aber auch irgendwie sweet. Also ich sage ehrlich, die Amis zum Beispiel finden es total geil, dass dann dass so ein Act Moritz heißt. Ja. Das ist irgendwie, es hat Taste. Und er heißt ja auch einfach wirklich Moritz. Moritz Dauner ist sein echter Name. Moritz sein Artist-Name, Dauner sein Producer-Projekt. Das funktioniert auch irgendwie cool. Und ich bin mir sicher, seine Zeit wird noch kommen. Also der ist zum Beispiel auch jemand, wo ich sage, die Qualität der Musik ist so gut. Er hat sich ja bewusst dafür entschieden, immer zu sagen, ich möchte nicht diesen Vermarktungsweg gehen, und da unterstützen wir ihn auch bei und sagen, okay, you do your music, und wir sind trotzdem dein Partner. Hm.
Würdet ihr ein Artist ohne Social Media sein?
Ja.
Okay, krass.
Ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Wege, wie man sich vermarkten kann. Ich glaube nur, dass natürlich Social Media total helfen kann. Hm. Ne? Siehe, also ich meine, Agu hat ja auch mal Tyler the Creator referenziert. Das kennen, glaube ich, auch recht viele, das Interview, wo er meinte, du steckst so viel Zeit in deine Musik, wie kannst du keine Zeit in die Vermarktung danach stecken? Ne? Also weil, wenn man schon besondere Kunst macht und da viel Energie investiert, dann ist es eigentlich nur fair, die gleiche Energie auch daran zu investieren, diese Kunst möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen. Hm. Gibt es auch unterschiedliche Leute. Es gibt Leute, die sagen, ich möchte gar nicht, mir ist egal, wie viele Leute es hören. Dann sage ich, ey, fair enough. Ne? Das ist vielleicht auch eine Person, wo Bamboo nicht der optimale Partner ist. Ne? Wenn man dann sagt, ey, ich möchte eigentlich in meinem Kämmerchen, ich möchte komplett in Ruhe gelassen werden, einfach nur releasen. Da können wir bestimmt auch unseren Teil zu beitragen, auf der Sales-Seite zum Beispiel für gute Platzierungen zu sorgen. Oder auch, es gibt auch ganz viel Marketing, was man machen kann, ohne dass der Act selber was tun muss. Ne? Das ist auch was, was Leute mal unterschätzen. Also zu Bamboo kommen und gut im Marketing werden, bedeutet nicht, ich stelle mich jeden Tag vor die Kamera und mache TikToks. Ne? Sondern das bedeutet zu verstehen, wie funktionieren bestimmte Mechanismen, die ineinander gehen, wie funktionieren die Plattformen, und das sage ich auch immer wieder, es gibt auch viele Möglichkeiten, ohne Involvement vom Act selber trotzdem gutes Marketing zu machen. Ja, und ganz viel ist auch, früher war ja klassisch SEO, eine Search Engine Optimization für Webseiten, genau sowas kannst du auch als Artist für dein ganzes Profil machen. Du kannst dein Spotify-Profil sehr stark optimieren, du kannst dein YouTube-Profil sehr stark optimieren, und nur durch diese Optimierung, ohne dass du irgendwas inhaltlich anders machst, führt es dazu, dass du mehr Abonnentinnen aufbaust, mehr Streams erzeugst.
Mhm. Wie lange sind Artists bei euch gebunden?
Tendenziell schon eher länger, ehrlicherweise. Wir machen zum Beispiel auch gar nicht dieses Track-Geschäft, was viele der Major machen. Es geht irgendein Song auf TikTok viral, dann zeigt man den einen Song. Das ist für uns nicht so interessant. Wir bauen Long-Term Careers. Das ist unser Ziel. Ich glaube, das haben wir jetzt auch immer wieder bewiesen. Viele unserer KünstlerInnen wurden oft schon abgeschrieben. Dann heißt es immer, ja, 1999, die sind nicht mehr relevant. Und dann kommen sie wieder um die Ecke, gehen wieder auf die Eins und verkaufen in Dresden 25.000 Karten in einer Show. Ne? Ich glaube, das haben wir wirklich bewiesen, dass quasi es gab immer so ein Umfeld an KünstlerInnen, die mal auf demselben Level waren. Und unsere Acts haben sich davon eigentlich immer sehr weit abgehoben. Ne? Ohne da jetzt Namen zu nennen, aber ich glaube, man kann gucken, wer damals so die anderen gehypten Act in der Zeit von 1990 oder in der Zeit von Chiago waren, die da groß geworden sind. Und gerade weil wir diesen Fokus auf langfristige Karrieren haben, ist es eben so, dass tendenziell die Bindung auch länger ist. Genau.
Was heißt länger? 5 Jahre, 10 Jahre?
Also es ist ja in der Regel nicht in Jahren, sondern in Alben. Mhm. Ne? Aber genau, wir reden schon über mehrere Alben. Ne? Also es gibt keinen Deal bei Bamboo, wo nicht mehrere Optionen drin sind. Genau aus den genannten Gründen. Ne? Wir investieren eben sehr stark, es würde für uns keinen Sinn machen zu sagen, das versuche ich auch den KünstlerInnen immer zu erklären. Wenn ihr jetzt zu einem der Major geht und einen Platte-Deal macht oder so, ne, oder eine Single und 7 Songs, da könnte ich mir vorstellen, wie hoch der Investment da sein kann. Ne? Weil die Leute natürlich auch sagen, ja gut, wir kaufen es jetzt ein, wir haben nicht so viel danach, lass es mal low risk fahren. Einfach nichts investieren, gucken, was passiert. Aber das ist genau das Gegenteil von dem Bamboo-Ansatz. Wir würden dann immer sagen, hey, pass auf, entscheide ich dafür, langfristig mit uns zu arbeiten. Und dann sind wir aber auch bereit, auf das erste Album keinen Profit zu machen. Von mir aus aufs zweite Album auch keinen Profit zu machen. Und dann aber halt hinten raus eine hoffentlich sehr, sehr langfristige Großkarriere zu bauen. Und ich glaube, da werden immer wieder, ja, super Beispiele für, ne? Manchmal dauern Dinge auch. Ein Ritalina zum Beispiel jetzt einen krassen Hype und da arbeiten wir auch schon relativ lange zusammen. Oder ein Aaron auch, ne? Da haben wir wirklich, da haben wir die, seine zweite Single haben wir schon gemeinsam rausgebracht. Und das ist auch eine Karriere, die hat sich halt Stück für Stück entwickelt. Und da gab es auch mal den Moment, wo der Vertrieb nicht mehr daran geglaubt hat, die Option nicht gezogen hat, wir dann bei dem Künstler keinen Vertriebsdeal hatten, dann gesagt haben, ey, wir finanzieren das nochmal selber, gehen voll rein, haben das dann nochmal gedreht, independent ein paar Nummern veröffentlicht und da hat er auch wieder einen sehr guten neuen Vertriebsdeal gemacht. Und ich glaube, genau sowas können wir halt als Independent-Label machen und es geht anderswo eben nichts. Man eben sagt, ja gut, wir gehen auch durch die Krise mit dir, solange wir eben sehen, da ist tolle Kunst und da wird hart gearbeitet auf der anderen Seite. Und wenn wir das beides sehen, dann sind wir auch immer bereit, auch mal, sag ich mal, durch eine Dürrephase zu gehen und dich eben langfristig wirklich zu begleiten. Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, weil ich eben glaube, dass Karrieren auch, sie mir auch in den USA zum Teil immer später aufgehen, also gerade so Superstar-Karrieren, Sabrina Carpenter jetzt oder Chappell Roan, das sind ja beides Acts, die jahrelang am Start waren, viele Alben veröffentlicht haben. Und man möchte ja auch nicht die Person sein, die jahrelang investiert und dann, wenn es abgeht, nicht mehr dabei ist. Ne? Mhm. Also deshalb tendenziell langfristigere Verträge, aber ich sage auch so, ich bin immer jemand, der eine Person aus dem Deal rauslassen würde. Also wenn ein Act bei uns nicht zufrieden ist, ich glaube, das können auch alle sagen, also es gibt keinen Act, der sich nicht von uns trennen konnte, ja, gibt es ja auch mal, dass man sich trennt. Mhm. Und da bin ich auch, also wir kommen ja von der Artist-Seite, wir verstehen das so. Ich würde niemanden zwingen, bei uns zu bleiben.
Ja. Mal zu einem speziellen Beispiel. Ihr habt 1999 unter Vertrag genommen, als ihr Song frisch, gar nicht mehr frisch war. Und ihr habt den Song von 88.000 Daily Plays auf 300.000 bekommen. Was waren da zum Beispiel eben Aktionen, die ihr gemacht habt, um das hinzubekommen? Also so ein Katalog-Song quasi zu arbeiten schon.
Ja, also genau, das finde ich auch mal noch ein sehr spannendes Beispiel. Genau, 1919 damals zu uns gewechselt, frisch war schon ein paar Monate draußen, hatte so diesen ersten TikTok-Hype, dann war der Hype schon wieder abgeflacht, aber man hat eben gemerkt, okay, der Song macht irgendwie was mit den Leuten und dann, das, was ich vorhin auch erwähnt hatte, das ist eben nicht die eine Sache, sondern es ist die Vielzahl von Dingen, die man dann verändert hat. Ne? Also wir haben uns zusammengesetzt und gesagt, okay, was ist alles, was uns einfällt? Ne? Und dann fing es halt natürlich an mit, also 1919 waren damals auch selber noch nicht auf TikTok, meine ich. Da haben wir halt angefangen, da ein bisschen was zu machen. Wir haben aber auch angefangen, den Song auch über Insta nochmal stärker zu pushen, weil das ist auch oft, was die Leute unterschätzen, wenn die sagen, ja, das geht hier auf TikTok viral. Also wenn ein Song auf einer Plattform viral geht, dann hat er meistens auch das Potenzial, auf anderen Plattformen noch viral zu gehen. Dann haben wir Instagram, YouTube nochmal optimiert, haben auch mit Influencern gearbeitet und dann eben über verschiedene Wege. Also ich sage mal, es ist ein guter Mix aus organischem Marketing, also Dinge, die man selber in der Hand hat als Act, eben selber TikToks zu drehen, auch für seine Community da zu sein, ist uns auch immer sehr wichtig. Also alle unsere KünstlerInnen sind sehr fannah in der Regel. Und das war zum Beispiel auch was, das 1919 halt viel kommentiert haben bei anderen Creations, gerepostet haben. Dann fühlen sich die Fans natürlich auch bestärkt und machen es mehr. Wir sind natürlich auch nochmal in Repitch gegangen. Also es war so, dass obwohl der Song ja schon ein ziemlicher Hit war, muss man ehrlich sagen. Also ein Song, der selbst nur 80.000 Streams am Tag macht, für Newcomer-Act ist schon sehr, sehr gut. Mhm. Und haben natürlich auch da versucht, die Plattform zu überzeugen, den wieder mehr zu playlisten. Es hat ehrlicherweise damals auch ziemlich lange gedauert, werde ich mich immer noch erinnern, weil das damals total schwer war, genremäßig einzusortieren. Mhm. Für die Jungs war das natürlich ganz klar Rap, die haben gerappt. Aber damals waren Rap-Playlisten eher Gangster-Rap-Playlisten. Und deshalb hatten wir es total schwer, Umfelder zu finden. Heute gibt es zum Beispiel eine Me Right Now auf Spotify, ne? Oder aber solche Playlist-Umfelder, die gab es damals noch nicht oder waren damals noch nicht so stark. Da hieß es halt, hey, warum wollt ihr jetzt, das sind doch irgendwie nette Jungs aus Dresden, wie sollen die jetzt in den Modus Mio kommen oder in eine Deutsche Brandneu oder ähnliche Umfelder? Und dann für so die Hit-Umfelder war es dann doch zu wenig Pop, ne? Weil so richtig Pop ist es ja auch nicht. Ja, es war nicht einfach, aber das war zum Beispiel auch eine der Sachen, dass wir natürlich versucht haben, mit Marketing diesen Anstieg und dann hast du ein höheres Level und mit dem höheren Level gehst du halt wieder los zu den DSPs, zu den PartnerInnen und zeigst denen und sagst, hey, guck mal, der Song steigt hier ganz stark, den müsst ihr doch jetzt auch nochmal mehr platzieren oder bitte findet ein Plätzchen, das wir jetzt platzieren und Dankenswerterweise sind natürlich diese Plattformen, die gucken sich auch Data an, ganz klar, die handeln sehr stark danach. Deren Auftrag ist ja, das zu finden, was die UserInnen am Ende wollen. Und wenn man sieht, dass sowas bei den Fans so stark ansteigt, dann kriegt man immer noch mal mehr Playlisting und dann hat es sich so Stück für Stück hochgeschaukelt, ne, dass dann quasi über die Listen wieder mehr Streams kamen, dann ist das TikTok-Momentum nochmal gestiegen, ne, man hat auf TikTok natürlich auch verschiedene Aktionen mit TikTok auch zusammen gemacht, muss man auch sagen, vielen Dank an TikTok für den super Support, auch damals schon bei 1999 und ja, das ist eben das, was ich sage, es ist immer ganz schwer, die Leute fragen immer so, was die Magic Sauce und wenn es eine Sache wäre, dann wäre es ja auch total einfach und dann würden wir jeden Tag hunderte Acts breaken, es ist eben genau dieses, wir setzen uns wirklich intensiv hin und versuchen jeden kleinen Baustein zu optimieren und dann die Summe der vielen einzelnen Teile sorgt dafür, dass es dann eine geschmeidige Sache ist, die sehr schnell nach vorne geht. Mhm. Und ja, das ist, glaube ich, da wirklich der große Unterschied. Und der kommt eben auch daher, dass wir für die Anzahl an Acts ein sehr, sehr großes Team sind. Ne? Also, ja, die da auch bei sowas mitarbeiten.
Wobei ihr an sich Leute habt, die eigentlich nur ein Thema arbeiten. Ne? Also 1999 hat nicht irgendwie Personen, die so super viele andere Themen haben, sondern da kümmert sich schon eigentlich immer eine oder zwei oder drei. Wie läuft das ab? Also, weil es ist ja natürlich umso schwieriger, weil du brauchst ja natürlich viel mehr Leute, umso mehr Act du hast, wenn du diese Strategie fährst.
Absolut, ne? Das ist was, was uns auch stark unterscheidet, glaube ich, dieser enge Fokus. Deshalb sage ich ja auch, brauchen wir die langfristigen Verträge, weil sich sowas eben am Anfang oft nicht lohnt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Acts erfolgreich werden, ist natürlich auch deutlich höher. Also, es ist jetzt auch nicht so, dass, aber ich würde sagen, jeder. Also die sehr großen Acts bei uns, genau, die werden in der Regel von einer Person exklusiv gearbeitet. Zum Teil ist dann da noch eine Assistenz auch dabei. Dann haben wir auch immer sehr viele Praktikantinnen und Werkstudierende, die quasi so bei uns dann ausgebildet werden, die nächste Generation an Artists und LabelmanagerInnen zu entwickeln. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Konzept, genau. Also so auf 1990 AGU, da arbeitet schon recht intensiv und selbst dann, wenn es so eine Ebene runtergeht, hast du dann manchmal so ganze Teams, also zum Beispiel Zartmann, das arbeiten Leona und Nele und Piri, aber die arbeiten dann quasi Zartmann, Aaron und Sam Payne bei uns. Aber du siehst, der Ratio ist trotzdem gegeben. Ne? Mhm. Und da macht es dann zum Beispiel auch Sinn, weil dann eine sehr erfahrene Person wie Leona dann quasi eine sehr motivierte und auch schon erfahrene Person wie Nele hat und dann quasi.
Sag gerne die Nachnamen.
Nele Baumann, glaube ich. Leona Walter, genau. Ja, genau. Und die haben da quasi noch ein Prakti dabei. Und der lernt quasi von deren Erfahrung. Ja. Also ich muss sagen, da sind wir sehr ähnlich, wie man es vielleicht im Consulting kennt. Da gibt es ja auch so eine sehr starke Ausbildungskultur, also dass Leute jung in die Firma kommen, von erfahreneren Leuten lernen und dann so einen relativ klaren Karriereweg in der Firma haben. Und das ist, glaube ich, sehr ähnlich bei BMW, dass man eigentlich weiß, okay, ich fange an, dann lerne ich erstmal, dann gehe ich in so eine Assistenzstelle, dann bekomme ich irgendwann Verantwortung für meinen ersten kleineren Artist. Und wenn ich da einen sehr guten Job mache und mich beweise, dann kann ich entweder wächst der Act mit oder ich kann dann selber irgendwann auf einem größeren Act arbeiten. Ja, das ist so die Idee, damit natürlich auch die, ja, genau, und die besonders erfahrenen Leute, die wollen ja auch immer wieder neue Herausforderungen haben, können dann aber auch besonders gut neue, junge Leute ausbilden.
Mhm. Du sagst, Sales Skills sind super wichtig, also Verkaufsskills. Ja. Was ist denn gerade, wenn du noch Wasser willst, hole ich dir, was sind denn gerade Skills, die ich als Artist brauche, um mich besser verkaufen zu können?
Ich glaube, das ist wirklich genau das Gleiche, wie wenn du jedes andere Produkt verkaufst. Also deshalb kann ich auch jedem, wenn man jetzt zum Beispiel noch ein sehr junger KünstlerIn ist, ja, also sagen wir mal, du bist jetzt, man hört hier zu und ist 14 und überlegt sich 15, wie bringe ich meine Karriere voran, dann kann es euch auf jeden Fall nicht schaden, mal in einen normalen Sales-Job zu gehen und da zu lernen. Egal, was ihr da verkauft, ihr lernt halt zu verkaufen. Und das ist auch, es macht keinen Unterschied, ob man Magazine verkauft oder ob man sich als Künstler verkaufen muss. Weil am Ende geht es nur darum, du gehst in Interaktion mit anderen Menschen. Das ist natürlich was, auch das muss man erstmal lernen. Man hat oft Scham, die muss man loswerden, sich gut vorzubereiten. Das gehört auch zu Sales dazu. Also ich merke zum Beispiel KünstlerInnen, die sich bei uns melden und zu uns kommen wollen und die mir da gegenüber sitzen und die sich sehr viel mit der Firma beschäftigt haben, da habe ich direkt ein besseres Gefühl, weil ich merke, aha, das sind Leute, die denken sich in eine Situation rein und die bereiten sich vor. Und das wirst du in ganz vielen anderen Situationen auch brauchen. Der Unterschied ist gar nicht so groß zwischen zu auf Tour gehen. Weil da musst du auch wissen, ich gehe einen Monat auf Tour, ich muss mir jetzt was Geiles ausdenken, damit ich später auf der Bühne stehe und nicht irgendwas sage, sondern was sage, was die Leute bewegt. Und ihr merkt, die Situationen, die sind sehr ähnlich. Auch wenn du einen Deal verhandeln willst, wenn du confident wirkst, ja, und schaffst irgendwie eine starke Ausstrahlung zu haben, wirst du einen besseren Deal bekommen. Genauso hilft es dir, auf der Bühne confident zu sein, weil du wirst mehr Fans überzeugen können. Und ja, ich glaube, das ist wirklich was eben, und Leute von sich zu überzeugen, ja, one by one. Also zum Beispiel, das ist auch eine Geschichte, die werde ich nie vergessen, als Agu damals Pre-Act bei 1990 war, auf der allerersten Tour. Ja, da war 1990 noch sehr klein, da haben wir eben in so paar hunderter Kappas gespielt. Und Agu hat Pre-Act gemacht, niemand kannte ihn da, aber er war wahnsinnig gut auch schon als Pre-Act, also ist wirklich auf die Bühne, hat da einen Abriss gemacht, die Leute danach waren, wer ist dieser Typ? Und das ist natürlich das, weil er sich gut verkauft hat. Er ist rausgekommen, er hat sich eine geile Show überlegt, er hatte damals auch schon viele Specials, ne, da hat er dann den Wein ausgeschenkt und sowas. Und nach der Show, und das hat er auch vorher schon angekündigt, auf der Bühne hat er mir gesagt, ich komme danach zu euch runter, ich quatsch mit jedem Einzelnen von euch, der Bock hat. Und er hat das auch wirklich gemacht und hat da one by one seine Tour verkauft. Also der ist wirklich zu den Fans gegangen und hat gesagt, ich glaube, er hat auch irgendein Special, dass er sogar meinte, ey, ich schenke euch jetzt irgendwie was oder ich mache das, wenn du jetzt Tickets kaufst. Und hat sich dann wirklich von den Leuten zeigen lassen, wie sie die Tickets gekauft haben. Aber es war natürlich wahnsinnig effektiv, ne? Weil ganz viele Leute sagen, sie kaufen Tickets, dann vergessen sie es wieder. Aber wenn der Artist neben dir steht und dich überzeugt mit Sales Skills, dann kaufst du das Ticket. Und schon hat er damit halt seine erste Tour ausverkauft. Und da sieht man es wieder, ne? Also es hilft dir irgendwie einen Deal zu kriegen, es hilft dir, das richtige Feature zu machen, es hilft dir, Tickets zu verkaufen, und es gehört heutzutage im Alltag einfach dazu. Also als KünstlerIn bist du wie so ein kleines Startup, und das Wichtigste ist natürlich der R&D-Bereich, ja, Research and Development, da, wo du geile Musik machst. Also die Musik ist natürlich das Allerwichtigste, aber wenn du sehr gute Musik machst, kannst du quasi über gute Sales Skills, über gutes Marketing viel mehr aus dem rausholen, was da ist.
Mhm. Was für Tipps hast du noch für aufstrebende Artists?
Ganz viel machen. Also ich glaube, viele Leute denken, es ist irgendwie Glück oder es ist sich das 100.000. Video angucken, wie jemand erfolgreich geworden ist. Das würde ich beides abstreiten. Natürlich gehört auch mal Zufall dazu, aber man kann den Zufall sehr stark beeinflussen. Also ich bin ja eh jemand, der stark in Wahrscheinlichkeiten denkt. Und jetzt einfach mal angenommen, es ist nicht so schwer herauszufinden, wo sind die Events, wo, sag ich mal, sich die typische Szene bewegt. Und als Act kannst du auf alle diese Events gehen. Das ist, ne, oder in vielen Fällen, ne? Und das ist zum Beispiel schon mal ein Anfang. Dann connectest du mit anderen KünstlerInnen, connectest mit A&Rs zum Beispiel, wenn es dir wichtig ist, gerade einen Deal zu bekommen. Connectest mit der, wenn man ein Feature möchte, ist es immer möglich, rauszufinden, wie kann ich so eine Person mal persönlich kennenlernen, ne? Ja, und dann eben ganz viel Musik machen. Also auch die erfolgreichsten KünstlerInnen haben alle sehr viel gemacht. So. Also wirklich jeden Tag ins Studio gehen, jeden Tag Songs schreiben. Da wird man einfach besser, darin Songs zu schreiben. Ja, und eben auch einfach veröffentlichen. Nicht warten, wenn irgendwie ihr sagt, ihr findet niemanden, der euch gerade signen will, oder die, dann veröffentlicht. Fangt an, macht Promo. Je mehr ihr selber macht, desto eher wird irgendeine Person auf euch zukommen und sagen, das sieht ja schon so spannend aus, da möchte ich jetzt gern mitarbeiten. Ja, deshalb, also wirklich, gebt Gas, und eignet euch so viele Skills wie möglich an. Also ich glaube auch, heute als KünstlerIn, wenn du nicht selber Videos schneiden kannst, zumindest auf ein Basic Level, ne, es geht nicht darum, krasse Hollywood-Filme zu schneiden, aber du sagst, ey, ich kann mich hinsetzen und ich kann irgendwie schnell einen TikTok cutten oder ich könnte auch mal so ein easy Musikvideo zusammenbauen, hilft wahnsinnig, spart dir riesen Kosten am Anfang. Und zum Beispiel in Agu hat auch alle seine Videos, also früher hat er die wirklich komplett selber gemacht. Und auch jetzt noch ist es wirklich, das sind seine Homies von damals. Er schaut an Till Tinski. Der wird dann immer Montagabend angerufen, ey, wir müssen morgen drehen und es dann Mittwoch schneiden. Und dann sitzt ein Agu die ganze Nacht mit dem und die schneiden das bis Donnerstag früh oder manchmal, die Fans werden es kennen, bis Donnerstag kurz vor Release, und machen das fertig. Aber weil er halt, der könnte das auch abgeben, aber er weiß, so wird es noch geiler. Und das hilft ihm halt total, dass er halt selber diesen Skill hat. Gustav auch. Gustav hat das Frischvideo hat er selber geschnitten. Mhm. Und selber gefilmt, glaube ich auch. Also wirklich ist auf iPhone, wovon du gesprochen hast. Ne? Man braucht wirklich gar nichts. Also die haben damals auf einem, ich glaube, die 1990 hatten so ein 50-Euro-Mikrofon, darauf haben die aufgenommen, haben dann ihr iPhone genommen, damit gedreht und dann hat er das selber zu Hause geschnitten. Und daraus ist irgendwie so ein Mega-Hit wie Frisch entstanden mit mittlerweile 120 Millionen Streams. Also man braucht wenig, außer Motivation, Neugier und den Willen, was zu schaffen.
Wie nutze ich Wahrscheinlichkeitsrechnung, um erfolgreicher zu sein? Also da hast du Beispiele, wo du abwägst und sagst, dass uns so und so wahrscheinlich ist, es das Partisane-Sample klären oder so. Ist das ein Beispiel, wo du sagst, hier, da ist doch so und so wahrscheinlich, wenn?
Immer, ja, deswegen wirklich immer in Wahrscheinlichkeiten. Partisane ist ein gutes Beispiel. Da haben wir, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber da war damals genau die Überlegung, releasen wir das, ohne dass es geklärt ist oder nicht? Also kurz im Hintergrund, so ein Sample muss man eigentlich anfragen. Und das war aber ein Sample, was noch nie geklärt wurde. Also ich war mir relativ sicher, die Wahrscheinlichkeit ist, wenn wir die fragen, bevor der Song draußen ist und die es uns nicht erlauben, die ist sehr hoch. Und was machen wir dann? Da gibt es quasi eigentlich keine andere Möglichkeit. Ne? Also quasi das Denken in Szenarien. Ne? Also wenn wir anfragen, gibt es nur, die können Ja sagen, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, oder Nein sagen, die ist sehr hoch. Wenn die Nein sagen, haben wir keine Möglichkeit mehr. Die zweite Variante ist dann gewesen, wir bringen den Song einfach raus. Und dann melden die sich. Was kann dann passieren? Die können dir sagen, den Song sofort runternehmen. Da musst du den Song runternehmen. Da musst du eine kleine Strafe auch zahlen. Ja, aber in Deutschland zum Beispiel gar nicht so viel. Und dann haben wir genau diese Wahrscheinlichkeit abgeworfen und gesagt, gut, wenn wir den rausbringen, die können es immer noch verbieten. Aber dann ist ja trotzdem das Szenario besser als am Anfang, weil dann war der Song zumindest mal draußen und hat für Aufmerksamkeit gesorgt. Oder sie können es dann noch erlauben. Ne? Und wir haben auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie es im Nachhinein erlauben, für deutlich höher gehalten, wenn wir dann Argumente haben. Also wenn der Song super läuft, ist ja die Wahrscheinlichkeit höher, dass man es erlaubt bekommt. Und wenn der Song nicht gut läuft, dann ist es eigentlich egal. Weil wenn der Song nicht gut läuft und die es dir da nicht erlauben, dann nimmst du ihn einfach runter. Wenn er aber gut läuft, erhöht es ja die ganze Zeit die Wahrscheinlichkeit, dass sie erlauben. So denke ich dann über so eine Situation nach. Und da war ja das Witzige auch noch, dass ich dann in die Research gegangen bin. Und da gab es damals viel Stress mit Universal, weil Chiago kommt ja im Vertrieb über Universal und da meinten die damals, ihr könnt so einen Song nicht ohne Clearing rausbringen, dann musste ich denen garantieren, dass wir sämtliche Schuld auf uns nehmen, wenn da was passiert. Universal hat sich komplett freigestellt, weil die waren der Meinung, nicht rausbringen. Und da muss ich natürlich sagen, im Nachhinein war das die richtige Entscheidung, dass wir den rausgebracht haben. Und dann war das auch eine sehr lange Diskussion über Monate mit den Originalrechteinhabern, weil es, wie gesagt, ein Sample ist, was noch nie geklärt wurde. Und dann habe ich Und da würde ich sagen, das ist auch eine unserer Stärken, so ein Case dann zu bauen. Da habe ich denen wirklich gezeigt, guck mal, ich habe hochgerechnet, was werden die mit ihrem Anteil verdienen, wenn die uns jetzt diese Erlaubnis geben und dann eben eine Beteiligung bekommen. Und da habe ich rausgefunden, dass eine Private Equity Firma, also Firmen, die andere Firmen kaufen, hinter diesem Label aus LA stand und habe dann quasi der Person aus der Private Equity Firma geschrieben, gesagt, hey, guck mal, wir wollen hier gerade was clearen von eurem Label, was euch gehört. Und wenn die jetzt Nein sagen, wirst du die nächsten Jahre so viel Geld verlieren. Und so eine Private Equity Firmen, die haben nur ein Ziel, maximal Geld zu verdienen. Das heißt, der hat dann quasi sich beim Label nochmal gemeldet, meinte, bitte finde mit denen eine Lösung. Und jetzt haben wir dieses Sample wirklich exklusiv für den europäischen Raum dann im Endeffekt geklärt. Und das war genau so ein Denken in Wahrscheinlichkeiten. Und das klingt jetzt auch sehr komplex, aber irgendwann gewöhnt man sich einfach daran, ne? Dass man im Alltag halt in so Szenarien denkt. Eine Person, die mich auch sehr geprägt hat, muss ich sagen, Francis de Vericourt, ist ein französischer Professor, der aber auch lange in den USA geteacht hat. Ich habe ja in der ESMT meinen Master gemacht und da war das ein Professor, der hat Judgment und Decision Making gelehrt. Das ist ein krasser Mix aus Psychologie und Mathe und das ist eigentlich genau das. Und bei dem habe ich später auch Judgment und Decision Making 2 gemacht, das ist dann wirklich schon. Da würde ich sagen, bin ich dann auch an meine Mathe-Grenze gekommen, so, als dann darum geht, sehr lange so Decision Trees auszurechnen.
Okay.
Da ging es dann, damals hat er einen echten Case auch mitgebracht. Seine Tochter hatte damals musste quasi eine OP machen, die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit tödlichen Ausgang hat. Und er musste dann quasi verschiedene Überlebenswahrscheinlichkeiten in unterschiedlichen Krankenhäusern ausrechnen. Also unfassbar, der Case werde ich nie in meinem Leben vergessen. Also deshalb wirklich. Der gewinnt auch jedes Jahr diesen Teachers Award. Das ist wirklich einer der krassen Professoren auf der Welt. Wenn ihr die Chance habt, der gibt auch manchmal so externe Lectures. Guckt euch das an oder hat auch Bücher geschrieben. Das ist wirklich. Der hat mein Denken so stark geprägt, ja, weil der mit so Sachen kam, auch diese ganzen Biases, die man als Mensch hat, sich damit zu beschäftigen, ist auch wahnsinnig spannend. Also googelt mal Human Biases, das kann ich wirklich jeder Person empfehlen, geht tiefer rein. Aber eine Sache zum Beispiel ist, dass man generell Menschen dazu neigen, sorry, ich habe es immer alles auf Englisch gemacht, da habe ich immer so viele Anglizismen drin, aber so eine Selbstüberschätzungsbias zu haben. Also man ist grundsätzlich, sollte man davon ausgehen, wenn man auf eine Entscheidung guckt und sagt, warte mal, ich weiß ja, dass ich als Mensch grundsätzlich dazu neige, Dinge zu positiv einzuschätzen. Gegeben dieses Wissens würde ich die Entscheidung immer noch genauso treffen. Und alleine sich dieser Bias bewusst zu machen, hilft ganz oft, auch bessere Entscheidungen zu treffen. Und da gibt es wahnsinnig viele Biases, auch zum Beispiel in Gruppen. Das ist auch so ein ganz typisches Phänomen, dass wenn du in einer Gruppendiskussion bist, dann versuche ich auch eigentlich eher erst andere Meinungen zu hören, weil natürlich, wenn ich meine Meinung reingebe, ich relativ stark die Meinung der anderen beeinflusse. Das heißt, es hilft zum Beispiel auch in Gruppen oft anonym zu voten oder Meinungen abzugeben und die erst zu sammeln und dann zu bewerten. Das hilft zum Beispiel auch diesen, weil sonst werdet ihr ganz oft merken, dass wenn in der Gruppe die ersten zwei Leute A sagen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen danach A sagen, viel höher, als wenn die ersten zwei Leute nicht A gesagt haben. Und so, wirklich, davon gibt es unfassbar viele Dinge, die einem helfen, im Alltag bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja. Wir haben jetzt schon 20 vor. Hast du noch 10 Minuten?
20, ja, komm, machen wir noch 5, oder?
Okay. Du hast gerade gesagt, dass das auch gutes Wortspiel, Argumente, ich weiß nicht, ob das nächste Album wird, aber dass das Sample nur in Europa geklärt ist. Agu ist ja auf US-Tour, das heißt, wird auf US-Tour geht, dann kann man es da gar nicht hören wahrscheinlich.
Doch, doch, es ist nur, also wir haben das Sample weltweit geklärt, aber wir haben es für Europa exklusiv. Es darf niemand anders mehr
dieses Sample klären. Okay. Ja. Dann nochmal eine zusammenfassende Frage. Ist wahrscheinlich Summe seiner Teile und schwer zu bewerten, aber so Sachen wie Agu US-Tour, Red Bull Soundclash, Times Square Billboard oder eben auch eine Reeperbahn-Reception. Das sind ja alles so Sachen, wo man sich denkt, bringt es was? Mit Sicherheit, weil sonst würdet ihr das nicht machen und ist besser als nichts. Aber gab es irgendwas, wo du sagst, das hat wirklich einen krasseren Effekt gehabt? Zum Beispiel, keine Ahnung, im Times Square ist dann so ein Ding und dann hast du auf einmal einen Anstieg in den USA oder sowas? Oder eher weniger? Kann man das schwer tracken?
Also ich würde sagen, diese Times Square Placements, die sind eher symbolische Placements. Mhm. Trotzdem vielen Dank an unsere Partner bei Spotify, die das möglich machen. Freuen sich KünstlerInnen immer ganz, ganz doll und ist auch irgendwie was Besonderes. Aber es ist nicht so, dass es jetzt einen großen Impact auf irgendwie Streams oder Fans hätte. Sowas wie die Reeperbahn Reception ist ja was wir als Label bezahlen. Das würde ich sagen, ist schon immer sehr gut, um unsere KünstlerInnen nochmal der Industrie vorzustellen. Muss man einfach ehrlich sagen, Reeperbahn Festival, da kommen alle BookerInnen vorbei, da kommen die ganzen anderen A&Rs vorbei und da ergeben sich immer danach neue Sachen, sei es Festival-Bookings, sei es irgendwelche Feature-Anfragen, Vertriebsanfragen, solche Themen. Also ich glaube, es ist natürlich immer eine Frage, die man sich stellt, weil genau sowas kostet uns als Label natürlich schon immer relativ viel Geld, sowohl das Reeperbahn Festival als auch die Labelnacht, die wir einmal im Jahr machen, wo wir auch KünstlerInnen vorstellen. Und dann machen wir immer noch große Camps, ne? Also auch ein Auslandscamp immer, wo unsere ganzen KünstlerInnen und AutorInnen zusammenkommen. Das sind alles Dinge, die kosten sehr viel Geld, die auch nicht irgendwie mit Artist-Budgets verrechnet werden, sondern die wir aus unserem Profit als Firma bezahlen. Aber ich glaube schon, dass es viel bringt. Es bringt die Leute zusammen, ist auch immer ein tolles Event für unser Team. Ist toll irgendwie. Es macht einfach Spaß, es schafft neue Kontakte. Und es ergeben sich immer Dinge daraus, gerade natürlich aus dem internationalen Camp. Ich würde sagen, das ist das, was für die Kreativität am meisten tut. Da entstehen immer spannende Features oder auch Artists, die mit ProducerInnen das erste Mal zu tun haben, da neue Beziehungen pflegen. Also das, ich würde sagen, da, wo neue Musik geschaffen wird, bringt viel. Da, wo neue Kontakte in der Szene, Aufmerksamkeit geschaffen wird, bringt auch was. Aber wahrscheinlich von der Relation nicht ganz viel wie das Camp. Ja, sowas wie die US-Tour ist natürlich ganz klar die Strategie, auch Agu internationaler zu entwickeln. Also auch das, ich sage ja ganz, wir sind oft sehr datengetrieben und sehr Faner und es ist was quasi auf beides zutrifft, weil wir haben einfach gemerkt, dass über die Zeit immer mehr internationale Fans dazugekommen sind. Wir streamen ja auch viel, in den Livestreams wurde dann oft auf Englisch gefragt, es wurde oft gefragt, hey, please come here, please come there. Und da haben wir gesagt, gut, wenn die Fans es wollen, dann probieren wir es einfach mal. Und dann haben wir quasi erstmal gesammelt, in welchen Ländern wollen die. Dann haben wir wirklich gesehen, dass USA ja, das Land war, wo die meisten Fans sich eine Show von Ago gewünscht haben. Und dann haben wir das halt kurzfristig organisiert. So, und jetzt geht er sogar schon in, ja, jetzt 3 Monaten auf US-Tour. Und es ist ja auch fast alles ausverkauft. Also wir haben wirklich New York, erste Show in Stunden ausverkauft, dann zweite New York-Show auch ausverkauft, LA ausverkauft, Chicago ausverkauft. Und jetzt gibt es quasi noch eine letzte Zusatzshow in LA und eine letzte Zusatzshow in New York. Und die, denke ich, werden auch in wenigen Wochen ausverkauft sein. Dann ist es ja auch was, was auch wieder auf diese Brand von Ago einzahlt. Ne? Er ist so dieses larger than life. Ne? Er ist irgendwie dieser, wie so ein Super Saiyajin, finde ich, kommt er ja manchmal rüber, ne? Wenn man Dragon Ball geguckt hat. Und das, finde ich, zahlt da auch wieder ein. Er hat hier in Deutschland die größten Bühnen zum Teil bespielt. Ne? Macht jetzt Wuhlheide, Trabrennbahn dieses Jahr. Und dann ist ja so eine Frage für ihn auch so, okay, was ist der nächste Schritt? Und es gibt ja ganz, ganz wenige Acts der letzten Jahrzehnte aus Deutschland, die so eine internationale Karriere geschafft haben. Und ich denke, er wird der Nächste sein.
Du bist von, ich würde sagen, wenig Geld, weil sehr kleines Kinderzimmer, zu sehr viel Geld gekommen. Also wenn du sagst, wie viel Aktien du alleine von Spotify hältst. Wie hat sich dein Verhältnis zu Geld verändert?
Ich glaube, ich gehe immer noch sehr bewusst damit um, aber rational. Ne? Also meine Frau ist da genauso, die ist aus der Mongolei damals nach Deutschland eingewandert mit ihrer Familie und die kommen auch aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen und deshalb fällt es uns immer noch schwer, so sinnlos Geld auszugeben, sage ich mal. Ich fliege auch immer noch immer Economy, ich bin noch nie in meinem Leben Business geflogen. Wir haben jetzt auch keine überdimensional große Wohnung, würde ich sagen, sondern ja, ich habe da auch wenig Freude dran, sondern was mir am meisten Spaß macht, ist wirklich diese Firma zu entwickeln. Da bin ich wahnsinnig stolz drauf, mit den Ex coole Sachen zu machen. Und es gibt natürlich Dinge, wo man natürlich ein bisschen lockerer ist. Also ich esse sehr gerne, das heißt, ich esse immer das, worauf ich Lust habe. So, und da gönnen wir uns was, sage ich mal. Ne? Oder Dinge, die einem auch das Leben leichter machen. Ne? Dass irgendwie wir mittlerweile zum Beispiel auch eine Haushaltskraft haben, die alle 1 bis 2 Wochen supportet, weil das einfach... Ja, das sind dann Dinge, ich würde sagen, was ich am meisten schätze, dass man finanziell besser aufgestellt ist, dass man sich manche Dinge erleichtern kann, ne? Dass man irgendwo Zeit sparen kann oder dass man sich nicht mehr verrückt macht, wenn man jetzt irgendwo 20 oder 30 Euro verloren hat. Aber nichtsdestotrotz ist es immer noch so, also ich würde sagen, ich gebe schon verhältnismäßig wenig Geld aus, investiere sehr viel und zum Beispiel die Sache mit Spotify, das ist ja auch einfach durch einen selber entstanden. Also ich habe sehr früh sehr viel in Spotify investiert, jetzt die Aktie sehr gut gelaufen über die Zeit. Ja, das kann ich auch jeder Person empfehlen. Investiert viel und früh, diversifiziert gut zwischen verschiedenen Assetklassen. Guckt euch unterschiedliche Dinge da mal an. Genau, also ich glaube, es gibt einem mehr Entspannung, das hilft auf jeden Fall. Und die Freiheit, sich nicht durch Geld sozusagen Entscheidungen abändern zu lassen, ne, sondern dass man halt sagen kann, gerade auch sowas, hey, wir gehen mit der Company immer wieder ins Risiko, weil wenn da was wäre, würde ich es immer privat ausgleichen. Das sind, glaube ich, die größten Vorteile, die euch kommen. Oder dass man eben, wenn man jetzt irgendwas machen will, das auch wahrscheinlich machen könnte. Ja.
Abschließende Fragen. Was wünschst du dir für die Musikindustrie?
Für die Musikindustrie, ich glaube, die ist auf gar nicht so einem schlechten Weg. Es verändert sich auch konstant. Ich glaube, was ich mir wünschen würde, ist, gute Frage. Ehrlicherweise, ich glaube, es könnte noch mehr diverses Talent geben. Das ist immer wieder ein Thema. Wir arbeiten ja auch drauf hin. Es ist gar nicht so leicht. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, an der müssen wir alle sehr stark arbeiten, dass wir eine stärkere Beteiligung von Female Artists haben, von POC Artists, von Trans Artists. Einfach jede, dass quasi die Repräsentation da stärker gegeben ist. Das ist auf jeden Fall was, woran wir arbeiten können. Das ist generell auch für Frauen, auch auf der mitarbeitenden Seite, Einfaches in der Musikindustrie, das ist auch ein Thema, was wir leider immer wieder mitbekommen, dass es da, ja, dass man das, also spiegeln mir einfach Mitarbeitende, dass sie dann zum Teil nicht so ernst genommen werden, oder halt anders behandelt werden. Ich glaube, das ist auf jeden Fall immer noch ein Thema in unserer Industrie und woran wir alle arbeiten sollten und können, mir eingeschlossen natürlich.
Und was würdest du dir für dich?
Ich glaube, dass ich ein bisschen entspannter werde noch. Das versuche ich mir jedes Jahr vorzunehmen, damit man noch lange was davon hat. Dass ich mich weiterentwickle und ein eine bessere Führungskraft auch für mein Team bin. Ich glaube, da ist auch immer noch viel Room for Improvement. Ich sehe da auch immer wieder die Themen, daran arbeite ich sehr stark. Ich glaube, das würde mich am glücklichsten machen, wenn ich jetzt Ende des Jahres zum Beispiel hingucke und sehe, okay, ich habe es geschafft, dass es noch angenehmer ist für die Leute bei uns zu arbeiten, dass noch mehr Wissen verteilt wird, dass die Prozesse klarer sind, dass es einfach läuft und dass ich quasi selber immer überflüssiger werde. Das ist eigentlich meine letztendliche Idee.
Aber Rente ist noch nicht in Sicht.
Ja, so Rente ist, glaube ich, ein Konzept. Also ich zahle eh auch nicht in die Rentenkasse ein. Das heißt, da ist nicht meine einzige Rente ist sozusagen die Firma und alle anderen Assets sozusagen, an denen ich arbeite. Und nee, ich glaube, es wäre auch sehr langweilig. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen. Ich werde safe auch mit 70 noch arbeiten, einfach weil es mir Spaß macht, aber eben in einem anderen Rahmen. Ne? Ich glaube, irgendwann muss man es anpassen. Ich kriege jetzt auch ein Kind, das wird bestimmt auch einiges verändern. Mhm. Und da irgendwie ein guter Vater zu sein, für meine Frau da zu sein, für unsere Tochter da zu sein und trotzdem für die Company da zu sein und das alles am besten Fall ungestresst und glücklich, dann ist perfekt.
Mit gutem Essen. Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Leander Kirschner.
Danke, Tobias. Es war mir eine Freude.
Wenn es euch auch eine Freude war, dann teilt diese Folge oder schickt sie zumindest einer Person, die mehr über das Musikbusiness erfahren sollte. Ich freue mich auch, wenn ihr dem Thema Takt Podcast folgt, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Da ist Mauli zu Gast und bewertet auf Spotify, Apple Podcast oder wo man sonst noch bewerten kann. Da freue ich mich auch. Also teilen, folgen, bewerten, das wäre super. Wenn ihr mehr Informationen wollt, auch über Bamboo Artist, dann guckt in der Beschreibung, da sind einige Links. Kurz nach dem Interview ist Leander auch Papa geworden. Also an dieser Stelle, ich wünsche dir Leander und deiner Familie alles, alles Gute und dass ihr eure gemeinsame Zeit gesund und munter genießt. Mein Name ist Tobias Wilinski, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.